haben diese Kundgebung organisiert, einmal, weil es für uns unerträglich ist, zu schweigen angesichts der Verbrechen, die Israel in Gaza, im Westjordanland, im Libanon, in Syrien begeht. Voller Hochachtung sehen wir, dass die palästinensische Gemeinde Woche für Woche auf die Straße mobilisiert und Freiheit und Frieden für das palästinensische Volk fordert. Auch heute wird es wieder um 16 Uhr eine Demo ab dem Bahnhof geben. Zum anderen aber haben wir diese Veranstaltung hier heute organisiert, weil wir hoffen, damit mehr Menschen in der Bremer Gesellschaft zu erreichen, die sich bisher nicht an den Palästina-solidarischen Veranstaltungen beteiligt haben. Die Diffamierung der Palästina-Solidarität ist übergroß und übermächtig. Wir freuen uns deswegen umso mehr, dass die Aufrufer für heute sich diesem Druck nicht gebeugt haben und hier auf der Straße mit uns gemeinsam für unser Motto stehen, für einen dauerhaften Frieden, das Töten in Gaza endlich beenden, Waffenexporte stoppen. Ganz kurz zum Ablauf. Es wird eine Reihe kurzer Redebeiträge hier geben, die von den verschiedenen Aufrufern für diese Veranstaltung hier gehalten werden. Ich möchte noch einen Hinweis machen, dass wir eine Spendensammlung machen für ein Projekt von Medico International, die bis heute in Gaza vor Ort sind. Und wir bitten euch, dieses Projekt zu unterstützen. Eine von uns, Dagmar, wird mit einer Spendendose jetzt hier rumgehen. Der erste Beitrag hier kommt von Hanin, die bei der Organisation SEEDS aktiv ist und befasst sich mit der aktuellen Situation in Gaza. Hanin, bitte.
Heute haben wir uns hier gemeinsam versammelt, um für einen dauerhaften Frieden einzustehen, um unseren Teil dazu beizutragen, das Töten in Gaza endlich zu beenden und für den Aufruf, die Waffenexporte zu stoppen. Meine Rede startet immer ähnlich und wer einige meiner Reden schon gehört hat, weiß, was jetzt kommt. Ich werde es immer und immer wieder genauso erwähnen, bis es auch beim letzten angekommen ist. Heute ist Tag 545 des andauernden Krieges in Gaza. Ich korrigiere, es ist Tag 545 und 76 Jahre des andauernden Krieges, des andauernden Genozids allein in Gaza. Aber wir reden hier nicht nur von Gaza, sondern von ganz Palästina. Denn in ganz Palästina hat seit 1948 der Krieg gegen das palästinensische Leben nie aufgehört. Ich wäre heute nicht hier, wenn meine Großeltern nicht vor 76 Jahren, also 1948, gewaltvoll aus Palästina vertrieben worden wären. Seit dem Befreiungskampf seitens der Hamas am 7. Oktober 2023, in dem ein neuer Versuch gestartet wurde, sich aus dem Elend, in das Gaza getrieben wurde, zu befreien, diesmal in bewaffneter Form, sind laut offiziellen Zahlen mehr als 50.000 Menschen von Israel auf brutalste Art und Weise getötet worden. Gazas Medienbüro geht von 61.700 Menschen aus. Wir alle wissen aber, dass die Dunkelziffer weitaus höher ist. Erst am Donnerstag verübte Israel wieder ein neues Massaker, in dem 112 Menschen, darunter mal wieder Frauen und Kinder, getötet wurden. Kurz davor ereignete sich eines der schlimmsten Kriegsverbrechen, denn Israels Armee hat auf einen Schlag 15 Sanitäter und Rettungskräfte getötet. 8 der Sanitäter gehörten zum Roten Halbmond, 6 weitere gehörten zu den normalen Rettungskräften und eine weitere Person wurde als Mitarbeiter der UN-Agentur identifiziert. Sie wurden getötet, weil sie Leben retten wollten. Bei der Bergung der Leichen aus einem Massengrab wurde es ganz deutlich, denn die Sanitäter hatten noch Handschuhe an. Das ist kein Kampf gegen die Hamas. Das ist ein Kampf gegen jegliches palästinensisches Leben. Denn laut UN sind 70% der getöteten Menschen in Gaza Frauen und Kinder. Die Waffenruhe, auf die man lange hinarbeitete, weil Israel jedes Abkommen ablehnte, wurde am 18. März natürlich einseitig von Israel gebrochen, um den Plan von Trump, Netanyahu und Co. mit deutscher und nicht zu vergessen mit bremischer Unterstützung nachzukommen und Gaza ganz zu zerstören.
Shame on you! Shame on you! Shame on you! Shame on you!
Denn wie schon erwähnt, war es von Anfang an kein Kampf gegen die Hamas, sondern ein Kampf gegen jegliches palästinensisches Leben. Um dem Plan der Zerstörung palästinensischen Lebens nachzukommen, wurden sämtliche humanitäre Hilfen seitens Israel Richtung Gaza blockiert. Neben den getöteten Menschen werden 3.400 Menschen von Israel als Geisel gehalten. Was diese Menschen in israelischer Geiselhaft erleiden müssen, komme ich jetzt zu sprechen. Aber ich kann jetzt schon mal sagen, es ist an Widerlichkeit nicht mehr zu übertreffen. Nach einer zweitägigen Anhörung von Mitgliedern der UN-Menschenrechtskommission in Genf wurde unter anderem Folgendes berichtet. Es gibt kein Entkommen mehr aus der Schlussfolgerung, dass Israel sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt gegen die Palästinenser anwendet, um sie zu terrorisieren, um ein System der Unterdrückung aufrechtzuerhalten, das ihr Recht auf Selbstbestimmung untergräbt. Weiter sagt der Bericht aus, dass die sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt in allen palästinensischen Gebieten eine Kriegsstrategie seitens Israel ist, um zu dominieren und palästinensisches Leben zu zerstören. Bestimmte Formen sexualisierter und geschlechtsspezifischer Gewalt, wie das erzwungene Ausziehen und Nacktsein, sexuelle Belästigung, einschließlich Vergewaltigungsandrohungen sowie sexuelle Übergriffe, gehören zum Standardverfahren der israelischen Sicherheitskräfte gegenüber den Palästinensern. Andere Formen, darunter Vergewaltigung und Gewalt an den Genitalien, wurden entweder ausdrücklich auf Befehl oder mit implizierter Ermutigung durch die oberste zivile und militärische Führung Israels verübt, heißt es im Bericht. Ich sage es deutlich, Netanyahu ist ein Kriegsverbrecher. Für Netanyahu gilt ein internationaler Haftbefehl wegen Kriegsverbrechen. Und Deutschland unterstützt dieses Kriegsverbrechen seit Tag 1 und macht auch keinen Hehl daraus, einen Kriegsverbrecher bei seinen Kriegsverbrechen weiter zu unterstützen. Wir dürfen nicht vergessen, Deutschland stand wegen Unterstützung Israels selbst vor Gericht wegen Beihilfe zum Völkermord. Und es wird noch viel schlimmer kommen, wenn Friedrich Merz an die Macht kommt, denn der hat, so als wäre es selbstverständlich, ein Kriegsverbrecher, für den ein internationaler Haftbefehl gilt, nach Deutschland eingeladen. Damit macht Deutschland deutlich, dass ihnen die Rechtsprechung des Internationalen Strafgerichtshofs, an das Deutschland gebunden ist, völlig egal ist. Anscheinend nehmen sie sich ein Beispiel an Ungarn, die mal eben kurzerhand das höchste Gericht, an dessen Rechtsprechung auch sie gebunden sind, ignoriert haben und Netanyahu mit offenen Händen empfangen haben, obwohl für ihn, wie schon erwähnt, ein internationaler Haftbefehl gilt. Ich finde es übrigens absurd und muss es dennoch erwähnen, dass ich froh sein darf, dass ich mich sicher fühlen darf, als deutsche Staatsbürgerin mit palästinensischen Wurzeln diese Rede hier zu halten und gegen Unrecht einstehen darf. Denn diesen Luxus darf wohl hier in Deutschland nicht jeder genießen. In Berlin sollen 4 ausländische Aktivisten, 3 davon übrigens EU-BürgerInnen, im April abgeschoben werden. Keine bzw. keiner von ihnen hat Vorstrafen. Sie sind keine Intensivstraftäter. Der einzige Vorwurf, der ihnen gemacht wird, sie sind eine Gefahr für die öffentliche Ordnung. Oder anders gesagt, sie stehen für Ungerechtigkeit ein und das ist in Deutschland oder zumindest in Berlin nicht gerne gesehen. Und weil selbst die Ausländerbehörde rechtliche Bedenken hatte, dass man Menschen deswegen abschieben darf, griff die SPD-Senatorin höchstpersönlich kurzerhand zur Staatsräson. Ich frage mich sowieso bis heute, was diese Staatsräson überhaupt sein soll und zu was man alles fähig sein darf, wenn man auf diese zurückgreift. Ich möchte diese Rede mit einer persönlichen Konversation beenden, die ich mit einem sehr guten Freund geführt habe, der momentan in Palästina ist. Denn ich hörte von Bombardements. Hey, ist alles in Ordnung? Ja, mir geht es gut. Genau in dem Moment, als ich am Flughafen ankam, hörte ich aber schon die Bomben. Heute, als wir das Tarawih-Gebet verrichteten, waren Bomben zu hören. Aber in meiner Stadt sind momentan keine Bombardements. Ein paar Tage später schrieb ich ihm wieder, hey, wie geht's dir? Wie geht's deiner Seele? Er antwortete, meine Seele hat Frieden gefunden, weil ich mit meiner Familie bin. Aber auf der anderen Seite ist es nicht einfach hier momentan. Die Situation ist chaotisch. Kann deine Familie in Frieden leben? Oder ist da diese ständige Angst, dass sie die Nächsten sein könnten? Die akzeptieren die Situation, so wie sie ist. Klar haben sie Ängste, aber sie leben nicht in Angst. Das ist normal für uns. Die Bomben sind normal. Ich habe hier fast jeden Tag Raketen gesehen. Ich sagte, nein, es ist nicht normal. Es passiert, aber es ist nicht normal. Ach, die Raketen sind das kleinste Problem von diesem Chaos hier. Ich sagte, die ständige Unterdrückung ist ein Problem für die Psyche. Du bist vielleicht frei, weil du nicht im Gefängnis bist, aber zur gleichen Zeit bist du überhaupt nicht frei. Ich kann eigentlich gar nichts darüber sagen. Ich habe es nie erlebt. Es sind gerade einfach nur empathische Gedanken. Ich weiß, es ist schwer zu verstehen, aber für uns hier ist es normal, dass Menschen sterben. Lass mich dir nur von meiner Stadt erzählen. Gestern Morgen haben sie einen Typen gefunden, der in seinem Auto verbrannt wurde. Jeden Tag hörst du, wie das Menschen getötet werden. Und immer ist es ein anderer Grund. Es ist so normal geworden, dass es nicht normal ist, wenn an einem Tag keiner getötet wird. Jeden Tag hörst du, dass jemand festgenommen wurde oder von seiner Arbeit rausgeschmissen wurde. Wir leben dieses Leben hier seit 50 Jahren. Ich selbst wurde schon dreimal fast getötet in meiner Stadt. Kein Platz ist für uns sicher. Wenn wir morgens zur Arbeit gehen, verabschieden wir uns von unseren Müttern, weil wir wissen, dass nur unser lebloser Körper zu ihnen zurückkehren könnte. Wir leben hier mit ständigem Rassismus, mit Diskriminierung, mit Demütigung. Der Tod lebt sehr nah an uns allen. Ich mag es eigentlich nicht, darüber zu sprechen, weil ich nicht will, dass Leute Mitleid mit mir haben. Ich möchte, dass Menschen mich normal anschauen und nicht mit einem bemitleidenswerten Blick. Aber genau für diese Menschen kämpfen wir. Lasst uns sie nicht bemitleiden, sondern mit ihnen den Kampf für Gerechtigkeit kämpfen. Wir alle, Seite an Seite, auf einen Kampf für die Freiheit der Palästinenser. Hoch die internationale Solidarität und Freiheit für Palästina.
Freiheit für Palästina!
Vielen Dank an Hanin von den Seeds. Jetzt gibt es die Bitte von euch da hinten, dass ihr den Bremen Express oder wie das Fahrzeug heißt, da durchlasst, weil die wollen da hinten hinfahren. Normalerweise parken sie hier. Passt auf, dass euch nichts passiert und lasst das Auto durch. Wir machen jetzt weiter und unser zweiter Redebeitrag geht zum Völkerrecht. Johannes Feest von der Humanistischen Union wird jetzt hier sprechen. Johannes.
Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich bin kein Völkerrechtler, aber ich verstehe was von Gefängnissen. Und deswegen ist mein Einstieg, dass eine übliche Bezeichnung, die sich über die Jahre bereits gehalten hat für Gaza, ist, dass es ein Freiluftgefängnis ist. Nun hat der wahrscheinlich beste Kenner der Materie, der das dickste Buch über Gaza geschrieben hat, ist einen Schritt weiter gegangen und hat gesagt, das ist ein Konzentrationslager. Norman Finkelstein. Und in den letzten 18 Monaten haben wir gehört und gesehen, dass es noch darüber hinaus inzwischen ein Vernichtungslager ist. Es ist ein Vernichtungslager. Und man kann sich fragen, ist das Krieg oder ist das Völkermord? Und da kommt das Völkerrecht ins Spiel und dazu will ich ein paar Worte sagen. Aber das werden nur ein paar Worte in 5 Minuten sein können. Wer das genauer wissen will, es ist ein ganz neues Buch, soeben erschienen, in dieser Woche. Nämlich von Norman Pech und Helga Baumgarten über genau diese Fragen. Und Pech ist ein angesehener Völkerrechtler, der dazu im Detail Aussagen macht. So, seit dem Zweiten Weltkrieg hat das Völkerrecht eine deutliche Entwicklung genommen. In völkerrechtlichen Verträgen wurden zahlreiche Grenzen staatlichen Handelns herausgearbeitet und 4 Straftatbestände beschlossen. Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Crimes Against Humanity, mir scheint die Menschlichkeit dabei immer ein schwacher Begriff. Ich würde immer sagen, Verbrechen gegen die Menschheit, Crimes Against Humanity. Und dann natürlich Genozid und der Angriffskrieg. Sowohl die Hamas wie Israel haben sich solcher Verbrechen schuldig gemacht. Die Hamas ganz offensichtlich wegen der Geiselnahmen und anderer Gräueltaten am 7. Oktober. Israel wegen der seither täglichen massenhaften Tötung von Zivilisten, wegen des Aushungerns der Bevölkerung und wegen der Zerstörung von Moscheen, Schulen, Krankenhäusern und anderen nach dem humanitären Kriegsrecht geschützten Gebäuden. Es gibt seit dem Zweiten Weltkrieg zwei internationale Gerichtshöfe, die das bestätigen könnten. Es ist der Internationale Gerichtshof, der International Court of Justice, der UNO, das höchste Rechtsprechungsorgan der UNO. Und er hat schon im Jahre 2004 auf Antrag der UNO-Generalversammlung den Bau der Trennmauer in Israel für illegal erklärt und Israel zum Abriss aufgefordert. Aber Israel hat das völlig ignoriert. Der gleiche Gerichtshof hat vor einem Jahr den Siedlungsbau und die Okkupation für illegal erklärt. Aber der Staat Israel hat auch dies ignoriert. Und das Gericht hat keine Möglichkeit der Durchsetzung. Allerdings, jedes UNO-Mitglied könnte durch Sanktionen Druck auf Israel ausüben, um dem Völkerrecht Geltung zu verschaffen. Kurz nach dem 7. Oktober hat Südafrika bei diesem gleichen Gerichtshof beantragt, Israel wegen Völkermords zu verurteilen. Daraufhin hat das Gericht entsprechende Beweise aufgenommen und hat eine vorläufige Anordnung erlassen, eine einstweilige Verfügung sozusagen, Israel aufgefordert, alle potenziell genozidalen Maßnahmen zu unterlassen. Auch das hat Israel bisher ignoriert. Nun gibt es inzwischen einen zweiten Gerichtshof, seit 2002, einen internationalen Strafgerichtshof. Und es war eine kleine Sensation, als der Chefankläger im Sommer 2024 Haftbefehle beantragt hat gegen drei Führer der Hamas und gegen den Ministerpräsidenten und den Verteidigungsminister von Israel. Eine sehr mutige Entscheidung, der das Gericht noch im gleichen Jahr folgte. Auch hier fehlt ein Durchsetzungsorgan, gewissermaßen eine Völkerpolizei, die solche Haftbefehle dann auch durchsetzt. Immerhin sind alle 125 Vertragsstaaten verpflichtet, die Verhaftung vorzunehmen, auch wenn einige das nicht zu tun beabsichtigen, wie zum Beispiel Ungarn. Im Übrigen hat Israel die drei Hamas-Führer außergerichtlich und illegal getötet seither, sodass das sich in diesem Punkt erledigt hat. Da waren es nur noch zwei. Und wir haben gerade schon gehört, dass unser wahrscheinlich künftiger Kanzler bereits angekündigt hat, dass er Netanjahu nach Deutschland einladen wird, obwohl Deutschland nach diesem Gerichtsurteil verpflichtet ist, zu verhaften. Die internationalen Gerichte sind also nicht mehr als ein weithin sichtbarer Pranger, aber auch nicht weniger. Sie sind ein Pranger. Was können, was müssen wir tun? Alles Nötige steht schon im Aufruf zu unserer Kundgebung. Dort fordern wir die Bundesregierung auf, sich für die Umsetzung der Entscheidungen des Internationalen Gerichtshofs einzusetzen und die Weigerung Israels zu sanktionieren, die Haftbefehle gegen Netanjahu und Gallant konsequent zu vollstrecken. Aber zusätzlich müssten wir fordern, ein Ende der Diffamierung der BDS-Bewegung, also Boykott, Delegitimierung und Sanctions, Delegitimierung von BDS als antisemitisch. Das ist inzwischen, gibt es zwei Beschlüsse des Bundestags, die genau das sagen. BDS muss im Grunde verboten werden, ist antisemitisch und so weiter. Es ist nicht zu erwarten, dass diese oder die nächste oder die jetzt kommende Bundesregierung das durchführen, aber da müssen wir dafür arbeiten. So, die Koalitionäre haben nichts von alledem geplant, schon gar nicht Sanktionen gegen Israel. Sie haben sich aber bereits auf die Fortsetzung von Waffenlieferungen an Israel verständigt. Unter Berufung auf die berüchtigte Staatsräson, die aber im Grunde einer Bemerkung der Bundeskanzlerin Merkel auf einer Kundgebung in Israel, wo sie das so erwähnt hat, dass das Deutschland am Herzen liege und gewissermaßen Staatsräson wäre, daraus ist inzwischen ein Popanz entstanden, der keinerlei rechtliche Grundlage hat. Es ist weder im deutschen Recht noch im internationalen Recht hat die Staatsräson irgendeine Bedeutung. So, damit macht Deutschland sich zum Komplizen und riskiert, selbst am Pranger der internationalen Gerichte zu stehen. Und es freut mich, das an dieser Stelle sagen zu können, wo der Pranger in Bremen nämlich stand. Hier. Und an einem entsprechenden virtuellen Pranger wird Deutschland stehen müssen, solange sie nicht dem Völkerrecht entsprechen. Danke sehr.
Herzlichen Dank an Johannes Feest. Jetzt spreche ich selber hier zu einem inhaltlichen Thema. Ich habe ja gesagt, ich komme vom Bremer Friedensforum und ich werde hier dazu sprechen, was eins der Kernthemen unserer Arbeit ist, nämlich Rüstungsproduktion und Rüstungsexport. Am 10. Oktober 2024 verkündete der inzwischen abgewählte Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundestag, wir haben Waffen geliefert und wir werden Waffen liefern. Die Bundesregierung habe Entscheidungen getroffen, die auch sicherstellen, dass es demnächst weitere Lieferungen geben wird. Scholz sagte das im Einverständnis mit einer Bundesregierung, die sich immer groß getan hat, dass sie das Völkerrecht achten würde. Wenn diese Regierung, die jetzt abgewählt ist und vermutlich einer noch mehr kriegerischen Platz machen wird, das internationale Recht ernst nehmen würde, dürfte es keine Waffenlieferungen nach Israel geben. Wenn die UNO die Möglichkeit hätte, die Einhaltung der UNO-Charta auch durchzusetzen, wie mein Vorredner schon gesagt hat, dann müsste die gesamte Besatzung des Sicherheitsrates sich vor den Strafen fürchten. Der Bundessicherheitsrat ist das Gremium, das Waffenexporte in Staaten genehmigen muss, die nicht Mitglied der EU oder NATO sind. In diesem Gremium saßen in der alten Regierung außer dem Kanzler die Minister und Ministerinnen Baerbock, Faeser, Pistorius, Habeck und noch weitere. Insgesamt 5 Mitglieder der SPD, 2 Mitglieder der Grünen Partei und ein Fraktionsloser. Sie alle stehen im Verdacht, Verbrechen gegen die Menschheit zu begehen und einen Völkermord zu unterstützen. Wir sind heute hier, um zu sagen, diese Personen sind mitverantwortlich für die Verbrechen der israelischen Politik. In den letzten Jahren kamen 30% aller Waffen, die Israel im Ausland kaufte, aus der Bundesrepublik. Über 60% kommen aus den USA und der Rest zum Beispiel aus Italien. Allerdings muss man sagen, dass viele Komponenten für diese Waffen aus vielen Ländern der Erde kommen. Deutschland hat seinen Rüstungsexport nach Israel seit dem 7. Oktober 2023 verzehnfacht. In den letzten Jahren hat Deutschland an Israel Rüstungsgüter von über 1 Milliarde Euro geliefert. Mitte des letzten Jahres gab es eine kurze Phase, wo die Waffenlieferungen weniger geworden sind. Möglicherweise hat das mit den Urteilen der Gerichtshöfe der Internationalen zu tun, dass Baerbock und Konsorten Angst hatten doch vor einer juristischen Verfolgung. Inzwischen sind die Waffenlieferungen wieder aufgenommen worden. Die Bundesregierung genehmigte in großem Umfang wieder Waffenlieferungen an Israel, allein im letzten halben Jahr ungefähr für 100 Millionen Euro. In diesem Kontext ist auch die Aussage von Scholz, die ich eingangs zitiert habe, zu sehen. Ich will jetzt noch ein paar Firmen nennen, die aus Deutschland Waffen nach Israel liefern. Ein ganz wichtiger Lieferant ist ThyssenKrupp, der eine ganze Reihe von Kriegsschiffen für die israelische Marine gebaut hat. Und von diesen Kriegsschiffen ist schon im letzten Oktober Gaza vom Meer aus angegriffen worden. Außerdem haben deutsche Rüstungskonzerne U-Boote an Israel geliefert. In Bremen selber ist Rheinmetall mit einer Reihe von Filialen vertreten. Rheinmetall ist der größte deutsche Rüstungskonzern und hat vielfältige Kooperationen mit israelischen Waffenfirmen. Es stellt Munition für Panzerhaubitzen her. Es kümmert sich um Entwicklung ferngesteuerte Präzisionsmunition, die in Gaza eingesetzt wird. Und es kooperiert mit der größten israelischen Waffenschmiede, nämlich mit Elbit Systems. Das ist ein Bremer Betrieb und das müssen wir auch dieser Regierung hier sagen. Bremen profitiert von dem Mord und dem Totschlag in Israel. Das prangern wir hier an und ich greife das auf von meinem Vorredner. Hier ist der Pranger, um zu sagen, das dulden wir nicht, das wollen wir nicht. Es gibt noch eine Reihe Firmen in Bayern, die sehr intensiv auch mit Israel zusammenarbeiten. Ich nenne nur die Namen. Das ist Renk in Augsburg, MTU in der Nähe von München. Sie bauen Bestandteile für den israelischen Merkava-Kampfpanzer, den man immer wieder auch in den Zeitungen sehen kann. Die Firma Hensoldt stellt Rüstungsgüter her. Ich führe das jetzt nicht im Einzelnen auf. Sie alle verdienen am Morden und Zerstören. Ihre Gewinne sind in den letzten Jahren riesenhaft angestiegen. Sie haben kein Interesse an Waffenstillstand und Beendigung des Krieges. Die Bundesregierung, die diesen Rüstungskonzernen ihre kriegerischen Extraprofite genehmigt, unterstützt Mord und Totschlag. Die Bremer Landesregierung, die sich über die Profite von Rheinmetall öffentlich in den Zeitungen freut, sie ignoriert die Bremer Verfassung, in der das Friedensgebot steht, sie ignoriert das Grundgesetz, in dem das Friedensgebot verankert ist und sie ignoriert die UNO-Charta. Wir fordern Waffenexporte stoppen, stop arming Israel. Ich sage jetzt den nächsten Beitrag an. Es spricht jetzt Iwesa Lübben. Sie ist hier im AK Nahost aktiv und in der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft und wird zur Situation in der Region sprechen.
Über die Situation in Gaza haben wir schon gesprochen. Aber Israel ist nicht nur eine Bedrohung für die Palästinenser, sondern eine Bedrohung für die gesamte Region des Nahen und Mittleren Ostens. Israel führt zurzeit einen Vier-Fronten-Krieg gegen den Gazastreifen, gegen die Westbank, gegen den Libanon und gegen Syrien. Gucken wir nach Libanon. Trotzdem im letzten November ein Waffenstillstand vereinbart wurde, setzt Israel seine Politik und seine Aggression und die gezielten Tötungen in Form von Drohnenangriffen im Libanon fort. Israelische Kampfflieger verletzen regelmäßig den libanesischen Luftraum. Erst letzte Woche wurde in der libanesischen Hauptstadt Beirut ein Wohnhaus bombardiert und zerstört und mehrere Zivilisten dabei umgebracht. Israel hat im eklatanten Widerspruch zum Waffenstillstandsabkommen im Südlibanon 5 militärische Außenposten beibehalten. Die Reaktion unserer Politiker, sie hüllen sich in Schweigen. Und gucken wir in den Norden der Westbank. Hier wurden im Schatten des Gaza-Krieges bislang 40.000 Palästinenser vertrieben. 40.000. Wohin sollen die gehen? Radikale Kräfte in Israel wollen sie nach Jordanien abdrängen. Dass damit das Nachbarland destabilisiert wird, mit unabsehbaren Folgen für die gesamte Region, interessiert sie nicht. So nach dem Motto, nach mir die Sintflut. Ohnehin meinen einige Kräfte in der jetzigen israelischen Regierung, dass große Gebiete des östlichen Jordanufers, also Jordanien, Teil des den Juden versprochenen Eretz Israels sei. Finanzminister Smotrich pressierte es kürzlich bei einem Vortrag in Paris eine Landkarte des den Juden versprochenen Landes. Sie umfasst den Libanon, große Gebiete Syriens und Jordaniens bis in den Norden Saudi-Arabiens sowie den ägyptischen Sinai und Teile des östlichen Nildeltas. Siedlerorganisationen in Israel werben schon jetzt für die Errichtung jüdischer Siedlungen im Südlibanon. Nur Hirngespinste, einiger weniger Verrückter, man mag das glauben. Israel hat jedoch bisher jeden Krieg dazu genutzt, sein Territorium und seine Einflusszonen auf Kosten der indigenen Bevölkerungen auszudehnen. Das gilt für die Nakba von 1948, über die Hanin bereits gesprochen hat. Das gilt auch für den Krieg von 1967. In einem Überraschungsangriff eroberte Israel Gaza, die Westbank, Ostjerusalem, die syrischen Golanhöhen und den ägyptischen Sinai. Ostjerusalem und die Golanhöhen wurden später völkerrechtswidrig annektiert. Die Palästinenser Ostjerusalems haben nur noch eine Duldung. Und wie schon die Palästinenser während der Nakba, wurden 1967 130.000 Syrer aus den Golanhöhen vertrieben und 300 Dörfer zerstört. Den Sinai hat Israel nur unter massivem Druck der Carter-Administration zurückgegeben. Die USA wollen im Kalten Krieg Ägypten in die westliche Militärstrategie einbinden. Israel hatte sich eigentlich auf dem Sinai bereits gut eingerichtet. Der Sinai wurde zum Urlaubsparadies für israelische Touristen. Am Golf von Aqaba entstanden Kibbuzim. An der Mittelmeerküste sollte eine neue Hafenstadt namens Yamit entstehen. Die drittgrößte Hafenstadt am Mittelmeer nach Tel Aviv und Haifa. Auch wenn israelische Politiker immer wieder Sicherheitsargumente anführen, so ist der Gedanke der Expansion immanenter Teil israelischer Staatslogik. Das Recht Israels auf sicheren Grenzen ist immer Teil der deutschen Staatsräson, wie von unserem Politiker mantramäßig wiederholt wird. Aber wo sind diese Grenzen? Israel ist das einzige Land in der UN, das nie seine Grenzen definiert hat. 1918 hat die israelische Knesset ein Nationalstaatsgesetz verabschiedet. Darin wird nicht allein die Siedlungstätigkeit in der Westbank zur Staatsaufgabe erklärt. In dem Gesetz heißt es auch sehr schwammig formuliert, dass der Staat Israel im Land Israel, Eretz Israel, gegründet wird. Damit wird ein messianischer Anspruch auf große Teile des Nahen Ostens zur verklausuliert formulierten Staatsdoktrin mit Verfassungsrang. Solange dieser koloniale Anspruch nicht ein für alle Mal aufgegeben wird, wird es niemals Frieden im Nahen Osten geben. Nun lassen Sie mich noch einige Worte zu Syrien sagen. Ohne dass es irgendeinen Anlass gegeben hätte, hat Israel das Waffenstillstandsabkommen von 1974 einseitig aufgekündigt. Nach dem Sturz des Assad-Regimes im Dezember hat Israel ganz Syrien mit einem Bombenteppich übersät und dabei 80% des syrischen Militärpotenzials zerstört. Nicht zu schweigen von den unzähligen Opfern, Militärs und vor allen Dingen Zivilisten. Getroffen wurden jedoch nicht nur Militärbasen, sondern Eisenbahnverbindungen, Infrastruktur, Straßen, sogar Naturreservate und Forschungseinrichtungen. Israelische Panzer sind in den Süden des Landes eingedrungen, haben 440 Quadratkilometer besetzt, darunter das Flussbett des Yarmouk, eine wichtige Wasserquelle für Syrien und Jordanien, und das strategisch wichtige Hermongebirge, von wo aus man Damaskus kontrollieren kann. Israelische Soldaten verhalten sich wie die Herren im Land. konfiszieren Land für die Errichtung von Militärbasen, sprengen Häuser und terrorisieren die Bevölkerung. Erst vor ein paar Tagen wurden 9 Männer erschossen, die gegen die Besatzung ihres Dorfes protestierten. Eine Warnung für alle, die die Sicherheit Israels bedrohen, hat der israelische Verteidigungsminister Katz den Angriff gerechtfertigt und gedroht. Wenn ihr es israelfeindlichen Kräften erlaubt, von syrischem Boden Israels Sicherheitsinteressen zu bedrohen, werdet ihr einen extrem hohen Preis bezahlen. Damit spielt Katz auf die syrisch-türkischen Verhandlungen über ein Militärabkommen an. Israel will Syrien zum Kampffeld um die Hegemonie im Nahen Osten machen. Aber auch gegenüber Ägypten, eigentlich seit dem Camp David-Abkommen ein treuer Verbündeter, wird der Ton schärfer. Im Februar hat die israelische Militärzeitschrift Zwerf Planspiele veröffentlicht, bei denen die israelische Luftwaffe in den Aswan-Staudamm bombardiert. In Ägypten haben diese Gedankenspiele, bisher nur Gedankenspiele, jedoch alle Alarmglocken ausgelöst. Die Zerstörung des Staudamms könnte eine Flutwelle auslösen, die bis zu 10 Millionen Todesopfer zur Folge hätte und den größten Teil der ägyptischen Infrastruktur zerstören würde. Israels Militärstrategie basiert auf der Bewahrung der militärischen Überlegenheit über alle anderen Regionalmächte. Diese Politik wurde seit der Gründung Israels von den Westmächten unterstützt. 2012 wurde die Wahrung des militärischen Vorsprungs Israels in den USA sogar rechtlich festgeschrieben. Aber jeder, der sich je in seinem Leben mit Friedenspolitik beschäftigt hat, weiß, dass ein solches militärisches Übergewicht keinen Frieden bringt, sondern die Rüstungsspirale immer weiter antreibt. Zumal, wenn es sich um ein Land handelt, dessen Staatslogik immanent auf kolonialer Expansion beruht. Diese Rüstungsspirale wird an noch einer Front zurzeit brandgefährlich. Der neue israelische Generalstabschef Eyal Zamir hat großspurig verkündet, das Jahr 2025 werde zum Jahr des Krieges gegen den Iran. Israel ist fest entschlossen, die iranischen Atomanlagen zu zerstören. Und eine der ersten Amtshandlungen der Trump-Regierung war die Lieferung von 2.000 Pfund-Bomben, die man zur Zerstörung unterirdischer Fabriken benötigt. Die Biden-Regierung hatte die Lieferung dieser Bomben verweigert. Dabei ist hier die Frage, wer bedroht hier wen? Israel versucht seine militärische Überlegenheit auch durch Atomwaffen aufrechtzuerhalten. Es ist im Besitz von 200 Atomsprengköpfen. Es ist übrigens ein absolutes Tabuthema deutscher Politiker, diese Atomwaffen überhaupt zu erwähnen. Oder hat jemand von Ihnen jemals irgendjemand gehört in der Bundesregierung, der von israelischen Atomwaffen gesprochen hätte? Oder auch Zeitungsartikel, die darüber sprechen, mal abgesehen von ein paar linken Organen. Dabei haben deutsche Wissenschaftler Israel bei der Entwicklung von Nukleartechnologie unterstützt. Und Deutschland hat über die Lieferung von 6 U-Booten der Dolphin-Klasse, die mit Atomsprengköpfen bestückt werden können, zur Herstellung einer atomaren Zweitschlagfähigkeit unmittelbar beigetragen. Das wissen deutsche Politiker und es ist nie irgendwelche Bedingungen formuliert worden in den Verträgen zu dem Import dieser U-Boote. Mit Absicht, weil man ganz genau weiß, dass Israel diese U-Boote braucht, eben um sie auch mit Atomwaffen bestücken zu können. Israel ist übrigens anders als der Iran nicht dem Atomwaffensperrvertrag beigetreten. Und es lässt keine Inspektion seiner Atomreaktoren durch die internationale Atomenergiebehörde zu. Die Gefahr, dass der Gaza-Krieg zu einem regionalen Flächenbrand mit unabsehbaren Folgen für die internationale Ordnung wird, ist größer als je zuvor. Eine Koalition aus Militarismus, Kolonialismus und Messianismus wolle der gesamten Region eine Pax Israelica aufzwingen, warnt der palästinensisch-israelische Autor Odi Bishara in der Zeitung Haaretz. Diese Koalition sieht die Trump-Regierung hinter sich. Es ist für sie ein Zeitfenster, das sie unbedingt nutzen will, weil dieses Fenster sich auch wieder schließen könnte. Wir dürfen die Gefahr, vor dieser Gefahr, die nicht nur Gaza, die nicht nur die Palästinenser, die nicht nur die Region des Nahen Ostens betrifft, sondern die jederzeit auch auf Europa überschwappen könnte, nicht verschließen. Unsere Politiker müssen der israelischen Kriegstreiberei endlich Einhalt gebieten. Wir fordern deswegen von der neuen Bundesregierung, aber auch von allen gesellschaftlichen Gruppen, sich einzusetzen für einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza, in der Westbank, im Libanon und Syrien. Wir fordern ein Ende der Drohung gegen den Iran, gegen die Türkei und gegen Ägypten. Wir fordern einen israelischen Rückzug aus allen besetzten Gebieten in Gaza, der Westbank, Syrien und im Libanon und die Einhaltung der Beschlüsse internationaler Gerichte. Wir fordern die Einstellung aller Waffenlieferungen an Israel und jede militärische und Sicherheitskooperation durch die neue Bundesregierung. Die Ausweitung des Krieges auf andere Regionalmächte muss verhindert werden. Wir fordern auch eine regionale Abrüstungskonferenz, die Sicherheitsinteressen aller Länder der Region berücksichtigt und vor allen Dingen auch die Atomwaffen Israels zum Thema macht. Das darf nicht mehr verschwiegen werden. Und wir fordern endlich die Einlösung des Rechts der Palästinenser auf nationale Selbstbestimmung und einen eigenen Staat. Ohne dies wird es keinen Frieden im Nahen Osten geben.
Wir machen jetzt weiter. Wir haben noch zwei Redebeiträge und ich bitte euch noch um Aufmerksamkeit. Als nächstes wird Johannes Wähnelt sprechen. Er spricht hier für die deutsch-palästinensische Gesellschaft und sein Thema ist Zionismus.
Danke, Helga. Schön, dass ich heute wieder hier sprechen kann. Im Interesse auch der DPG. Seit anderthalb Jahren spielt sich vor unseren Augen in Gaza und der Westbank ein genozidales Verbrechen ab, welches das menschliche Fassungsvermögen übersteigt. Die Assoziation mit Nazi-Gräueltaten, wie entweder die im Warschauer Ghetto, drängt sich in erschreckender Weise auf. Ja. Um all dies auch nur ansatzweise verstehen zu können, blicken wir dem Spirit oder dem Mindset, wie man das heutzutage sagt, beziehungsweise der DNA des Zionismus ins Auge. Dazu beginne ich mit einer Rede, die der spätere israelische Verteidigungsminister Moshe Dayan 1956 am Grab von Roy Guttenberg, der durch einen Palästinenser getötet wurde, gehalten hat. Das Zitat von Dayan. Schieben wir die Schuld heute nicht auf die Mörder. Seit 8 Jahren sitzen sie in den Flüchtlingslagern in Gaza und vor ihren Augen haben wir das Land und die Dörfer, in denen sie und ihre Väter wohnen, in unser Eigentum verwandelt. Jenseits der Grenze schwillt ein Meer von Hass- und Rachegelüsten an, das auf den Tag wartet, an dem wir den Botschaftern der bösartigen Heuchelei, die uns auffordern, die Waffen niederzulegen, Gehör schenken werden. Wir sind eine Generation, die das Land besiedelt und ohne den Stahlhelm und den Schlund der Kanone werden wir nicht in der Lage sein, einen Baum zu pflanzen und ein Haus zu bauen. Lassen wir uns nicht davon abhalten, den Abscheu zu sehen, der das Leben von Hunderttausenden von Arabern um uns herum erfüllt. Dies ist das Schicksal unserer Generation. Dies ist die Entscheidung unseres Lebens. Vorbereitet und bewaffnet. Stark und entschlossen zu sein, damit das Schwert nicht aus unserer Faust gezogen und unser Leben ausgelöscht wird. Roy Guttenberg war geblendet von dem Licht in seinem Herzen und sah den Blitz des Schwertes nicht. Die Sehnsucht nach Frieden machte seine Ohren taub und er hörte die Stimme des Mörders nicht, der im Hinterhalt lauerte. Die Tore von Gaza lasteten zu schwer auf seinen Schultern und überwältigten ihn. Soweit Moshe Dayan. Lassen wir dieses ehrliche Statement einen Moment auf uns wirken. Spricht aus diesen Sätzen nicht der Fluch der bösen Tat, der erdrückend auf der damals noch neuen Nation Israel liegt? Wird hier nicht die Wut und die Verzweiflung der Unterdrückten als das heimtückische Böse stigmatisiert, das man mit starrenden Waffen und einer deformierten Psyche in Schach halten muss? Wird hier nicht das Bedürfnis nach Frieden und Versöhnung als Schwäche und Verblendung diffamiert? Ist hier nicht im kollektiven Unterbewusstsein Israels ein Unrechtbewusstsein entstanden, das Tag für Tag verdrängt werden muss? Ist das die zionistische DNA der israelischen Nation? Die unzähligen Morde des Mossads über etliche Jahrzehnte sowie die zahllosen Kriege und Massaker zeichnen ein Bild einer paranoiden Gesellschaft, dem die Vernichtung des vermeintlichen Feindes zur Besessenheit geworden ist. Die widerliche Affäre um explodierende Pager und Walkie-Talkies zeigen heute mehr denn je die Perspektive moderner Barbarei ohne jede moralische Orientierung. Dankeschön. Als es damals darum ging, Kinder von dem Nazi-Holocaust zu retten, hat der Architekt der Nakba namens David Ben-Gurion diese unfassbaren Worte von sich gegeben. Die Forderung, Kinder aus Deutschland nach Israel zu holen, entspringt bei uns nicht nur dem Mitgefühl mit diesen Kindern. Wenn ich wüsste, dass man alle Kinder Deutschlands durch ihre Verbringung nach England retten könnte, aber nur die Hälfte durch ihre Verbringung nach Israel, würde ich das Zweite wählen. Denn wir haben nicht nur diese Kinder in Rechnung zu ziehen, sondern die Geschichte des Volkes Israel. Das zeigt, was dem Zionismus der Wert eines Kindeslebens bedeutet, sei es damals oder heute in Gaza. Um den Staat Israel zu gründen, führten David Ben-Gurion und die verbündeten Terrororganisationen Irgun, Haganah, Palmach und die Lechi Stern Gang eiskalt den Plan durch, so viele Palästinenser wie möglich zu vertreiben und deren Lebensraum zu vernichten. Und zwar systematisch. Ein Dorf wird eingenommen, Männer von Kindern und Frauen getrennt. Alle Männer, die im Verdacht stehen, zuvor Widerstand geleistet zu haben, werden erschossen. In einigen Fällen gibt es sogar unkontrollierte Hinrichtungsexzesse. Meist wurden dann alle Häuser systematisch gesprengt oder niedergebrannt. Vieh wurde vertrieben, Agrarflächen zerstört, Oliven- und Orangenhaine entwurzelt. Überlebende wurden in die Flucht getrieben, ohne das Nötigste mitnehmen zu dürfen. Viele sind dabei an Hunger, Durst und Erschöpfung gestorben. Diejenigen, die doch zu ihren Häusern zurückzukehren versuchten, wurden getötet oder starben durch Minen, die dort angebracht wurden. Während der Nakba 1948 wurden geschätzt 750.000 Menschen vertrieben, 10.000 ermordet und Israel hat sich dabei 78% der Fläche Palästinas einverleibt. Machen wir uns nichts vor. Das erklärte Ziel von 100% wurde damals nicht erreicht. Allerdings sehen wir jetzt mit brutaler Klarheit, wie Israel versucht, dieses Vorhaben final zu vollenden. Mit der gleichen Kaltblütigkeit hat die israelische Nation damals versucht, systematisch alle Erinnerungen an die Ureinwohner auszulöschen. Eine der furchtbarsten Maßnahmen hierbei war die Anpflanzung von riesigen Wäldern, um damit jede Spur der palästinensischen Heimat zu verdecken. Es sollte gewissermaßen Gras über das Unrecht wachsen. Die zionistische Bewegung suchte schon 1938 Unterstützung, ausgerechnet bei Mahatma Gandhi, erhielt aber folgende Antwort. Nach dem anerkannten Kanon, also das ist jetzt mal Zitat Mahatma Gandhi, nach dem anerkannten Kanon von Recht und Unrecht kann nichts gegen den arabischen Widerstand angesichts einer überwältigenden Übermacht gesagt werden. Die Juden, die für sich in Anspruch nehmen, die auserwählte Rasse zu sein, sollten ihren Titel beweisen, indem sie den Weg der Gewaltlosigkeit wählen, um ihre Stellung auf der Erde zu rechtfertigen. Jedes Land ist ihre Heimat. Auch Palästina. Aber nicht durch Aggression, sondern durch liebenden Dienst. Ende Mahatma Gandhi. spricht daraus das hoffnungsvolle Ideal einer versöhnlichen Utopie, in der alle ethnischen und religiösen Gruppen in friedlicher Koexistenz leben können? Lässt sich die DNA des Zionismus in evolutionären oder revolutionären Prozessen überwinden? Ist das nur Wunschdenken oder bereits das Prinzip Hoffnung? Oder sind wir im Moment davon so weit entfernt wie nie zuvor? Wir wissen heute nicht, welche Dynamik die zionistische Bewegung ohne den Holocaust gehabt hätte. Fest steht aber, dass er als Brandbeschleuniger der bis heute andauernden Nakba eingeordnet werden muss. Aber würde das nicht bedeuten, dass Nazi-Deutschland zumindest mittelbar für das Schicksal der Palästinenser verantwortlich ist? Gilt auch hier der Fluch der bösen Tat? Müsste demzufolge nicht die deutsche Staatsräson unverbrüchlich auf Seiten der Palästinenser stehen? Müsste Deutschland nicht alles dafür tun, die immer weiter ausufernden Massenmorde in Westasien mit allen Mitteln zu verhindern? Muss Deutschland nicht wenigstens diesmal auf der richtigen Seite der Geschichte stehen? Natürlich, aber wir müssen noch einen Schritt weitergehen und die unsägliche deutsche Staatsräson abschütteln und sie mindestens durch Menschlichkeit, Empathie und universelles Völkerrecht ersetzen. Nie wieder ist jetzt. Das gilt immer, überall, für jeden, über Palästina hinaus, jetzt in Syrien, Libanon, Ägypten, Irak und Jemen. Ceasefire now, free Palestine.
Johannes Wenelt für den wunderbaren Beitrag. Wir kommen jetzt zu unserem letzten Beitrag. Da freue ich mich besonders, dass wir das ankündigen können. Es spricht jetzt, sie ist aktiv in der Organisation Jüdische Stimme für einen gerechten Frieden. Und sie wird sprechen über die Instrumentalisierung des Antisemitismus. Ja.
Okay. Ja. So. Ich bin hier nicht als Experten. Ich bin hier als eine amerikanische Jüdin, die in Bremen lebt und die sieht, was wir alle sehen. Die über die genozidalen Gräueltaten des israelischen Regimes in Gaza liest. So viele Zehntausende Tote, JournalistInnen und ÄrztInnen, die ins Visier genommen werden. NotärztInnen und SanitäterInnen, die erschossen und mit ihren Krankenwagen begraben werden. Ganze Familien, die im Schlaf getötet werden, Kinder, die verhungern. Es ist ungeheuerlich und unbegreiflich. Als Steuerzahlerin in sowohl den USA als auch in Deutschland mache ich mich finanziell mitschuldig an diesen Verbrechen. Als Jüdin bin ich empört, dass der Staat Israel vorgibt, diese Gräueltaten in meinem Namen zu begehen, zu meiner Sicherheit und zur Sicherheit der Jüdinnen und Juden weltweit und dass Deutschland diese Lüge unhinterfragt akzeptiert. Zusammen mit Tausenden von Jüdinnen auf der ganzen Welt lehne ich den absoluten Trugschluss ab, dass unsere Sicherheit in irgendeiner Weise durch die Ermordung, Vertreibung und Unterwerfung der palästinensischen Bevölkerung gewährleistet ist. Als Jüdin in Deutschland bin ich hier, um mich gegen die alltägliche Unterdrückung und Verunglimpfung von palästinensischen, arabischen und muslimischen Menschen in der deutschen Gesellschaft auszusprechen, die sich als Schutz jüdischen Lebens in Deutschland ausgeben, sowohl auf der politischen Rechten als auch auf Großflächen der politischen Linken. Ich bin hier, um zu sagen, dass jüdisches Leben nicht durch die Gleichstellung von jüdischen Menschen mit dem Staat Israel oder mit Zionismus geschützt wird. Und ich bin hier, um zu sagen, dass palästinensisches Leben nicht weniger schützenswert ist als jüdisches Leben. Als Jüdin bin ich empört, dass der Vorwurf des Antisemitismus als Waffe eingesetzt wird, um PalästinenserInnen und alle, die sich mit ihnen solidarisieren, zum Schweigen zu bringen, zu bedrohen, zu verhaften und abzuschieben. In Deutschland wie auch in den Vereinigten Staaten kriminalisieren die staatlichen Behörden zunehmend Kritik an Israel, an seinen Kriegsverbrechen, Besatzungspolitik und Apartheidsystem, indem sie diese als antisemitisch abstempeln. Natürlich werden auch jüdische Menschen ausgerechnet in Deutschland des Antisemitismus vorgeworfen, wenn sie sich gegen den Staat Israel aussprechen. Die zynisch betitelte Bundestagsresolution »Nie wieder ist jetzt« jüdisches Leben in Deutschland schützen, bewahren und stärken, welche die jüdische Meinungsäußerung ebenso zensieren würde wie die aller anderen, reduziert jüdisches Leben auf die unkritische Unterstützung des Staates Israel und übersieht dabei völlig, dass nie wieder für alle Menschen gelten sollte. Dass nie wieder die Verantwortung Deutschlands ist, sich gegen Faschismus, Entmenschlichung und Völkermord zu wehren, wann und wo immer er auftritt. Und ja, nie wieder ist jetzt. Anstatt die Vielfalt jüdischen Lebens in Deutschland zu fördern, schürt die Resolution vielmehr das Misstrauen gegenüber AsylbewerberInnen und Zuwanderer aus muslimisch geprägten Ländern, indem sie ihnen vorwirft, Antisemitismus nach Deutschland zu importieren. Sie droht, die Meinungsfreiheit weiter einzuschränken und gleichzeitig rechtsgerichtete Überwachung und Repression zu normalisieren. Die Resolution zu den Schulen und Hochschulen von Ende Januar ist in weiten Teilen dasselbe, wobei die Bedrohung der akademischen Freiheit noch scharf verstärkt wird. Während palästinensische, muslimische und arabische Menschen in Deutschland seit langem von Strafgerichten und Migrationsgesetzen diskriminiert, verhaftet und abgeschoben werden, erleben wir jetzt, dass sogar AktivistInnen mit EU- und US-amerikanischem Pass, wie ich, wegen ihrer Protestaktionen und Solidarität mit den PalästinenserInnen abgeschoben und des Antisemitismus beschuldigt werden. Es darf kein Zweifel daran bestehen, dass die einzigen Gewinner in diesem Szenario die Rechtsextremisten sind, deren Ideologie gestärkt und normalisiert wird und die die Ablenkung ihres eigenen Antisemitismus auf Migranten, Flüchtlinge und Linksaktivisten fast so sehr lieben, wie sie es lieben, sie bedroht und hinausgeworfen zu sehen. Als Jüdin in Deutschland habe ich keine Angst vor meinen palästinensischen und muslimischen NachbarInnen oder vor ihren Rufen nach Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit. Ich habe Angst vor dem Rechtsruck in der Gesellschaft Deutschlands und dem Abgleiten in den Autoritarismus. Ich habe Angst, unsere demokratischen Rechte zu verlieren, aber vor allem habe ich Angst um die Menschen in Gaza und Angst, dass Deutschland nichts tun wird, um den Genozid zu beenden. Danke und Free Palestine.
Den wunderbaren Beitrag, der für uns so lebensnotwendig ist, zusammenzukommen über alle Grenzen hinweg. Ja, wir finden die Worte. Ich will noch zwei Sachen sagen. Einmal ist ja hier Spenden gesammelt worden und Dagmar, die gesammelt hat, hat nicht mitgekriegt, für welches Projekt das ist. Das sage ich hier nochmal ganz deutlich. Das ist für Medico International, die in Gaza immer noch ein Solidaritätsprojekt betreiben. Vielen Dank für eure Spenden. Ich möchte am Schluss noch hinweisen auf die künftigen Veranstaltungen. Es wird weiterhin wahrscheinlich jedes Wochenende eine Gaza-Solidaritätsdemo geben. Bitte schaut auf die Webseite auch vom Bremer Friedensforum und vom Arkana Ost. Da findet ihr die Daten auch zu weiteren Informationsveranstaltungen, die stattfinden werden. Und dann möchte ich euch noch ganz herzlich einladen zum Ostermarsch. Dort werden wir, hoffe ich, einen starken Block haben mit Menschen, die Palästina solidarisch unterwegs sind. Wir beschließen jetzt die Veranstaltung mit dem allerwichtigsten Aufruf: Stop Arming Israel. Vielen Dank, dass Sie alle da waren.